Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Herzlich willkommen zum Onda Info 64. Alle reden über das Wetter, wir auch. Europa und Deutschland stöhnen und ächzen unter dem Jahrhundertsommer. Schon sehnt man sich hierzulande nach der letztjährigen Jahrhundertflut zurück. Irgendwie scheinen es Petrus und Co. für unsere Breitengrade nicht mehr so richtig koordiniert zu bekommen. Und wir fragen uns, kommen jetzt die Toskana in die fränkische Schweiz und römische Wetterverhältnisse nach Berlin? Wird Bielefeld zur Hafenstadt und Deutschland nach dem Abschmelzen der Polarkappen von Flüchtlingen aus den Niederlanden überschwemmt? Santiago de Chile hat zurzeit frische 15 Grad Celsius, Stanley auf den Falklandinseln etwa 4 Grad, Buenos Aires etwas mehr als Santiago, nämlich 16 Grad. In Recife, Brasilien, ist es etwas wärmer, allerdings im Gegensatz zu unseren Gefilden mit 29 Grad noch recht erträglich. Soweit die momentanen klimatischen Bedingungen in Südamerika. Vergessen wir jedoch nicht, dass noch mehr passiert zwischen Tijuana und Feuerland, Pazifik und Atlantik. Während nämlich das Regierungsbündnis zwischen Gutierrez und dem Pachakutik endgültig zerbrochen ist, gerät Lula da Silva in Brasilien zunehmend unter Druck. Die schwierige Situation der Rechtsanwältin in Kolumbien sowie der Mord an einer Rechtsanwältin in Mexiko sind weitere Themen dieses Onda-Infos.
¿Qué sucedió en la semana?
Ecuador. Bruch der Regierungskoalition. Mit der Ablehnung des Reformvorhabens des öffentlichen Dienstes ist der Bruch zwischen der Regierung Gutierrez und der von den Indigenas dominierten Pachakutik vollends vollzogen worden. Schon länger war es zwischen den gut organisierten Indigenas und Präsidenten Gutierrez zu Meinungsverschiedenheiten gekommen. Gutierrez kam vergangenen November mit Hilfe der Konföderation der Indigenen Nationen von Ecuador, CONAIE, an die Macht. Seit seiner Amtseinführung war es bereits mehrfach zu Krisen im Bündnis gekommen. CONAIE verkündete immer wieder ihre Ablehnung der Politik des Präsidenten gegenüber dem Internationalen Währungsfonds, IWF. Die Indigenas kritisierten die Ausrichtung der Wirtschaftspolitik darauf, den Schuldendienst der internationalen Gläubiger zu begleichen. Diese mit dem IWF vereinbarte Wirtschaftspolitik sieht Steuererhöhungen, den Anstieg des Strompreises, die Abschaffung von Arbeitsschutzrechten und die Privatisierung von wichtigen Bereichen des öffentlichen Lebens vor. Die Organisation der Indigenas CONAIE lehnt diese neoliberale Politik ab. Anlässlich der jetzt erfolgten Abstimmung zur Reform des öffentlichen Dienst kam es zum offenen Bruch zwischen Gutierrez und dem Pachakutik, die die politische Interessensvertretung von CONAIE darstellt. Die Pachakutik-Abgeordneten stimmten gegen das Gesetzvorhaben, das somit das Parlament nicht passieren konnte. Gutierrez steht damit momentan ohne Mehrheit da. Schon wird spekuliert, dass sich Gutierrez für die Fortführung seiner Regierungspolitik Bündnispartner auf den konservativen Parlamentsbänken sucht.
Rentenreform in Brasilien. Am frühen Morgen des 5. August hat der brasilianische Kongress die Reform der Rentenkassen beschlossen. Präsident Lula hat das Projekt als eines der wichtigsten Reformprojekte Brasiliens bezeichnet. Künftig sollen mehr Beschäftigte Zugang zu einer möglichen Altersversorgung bekommen. Die bestehenden Privilegien der staatlichen Angestellten werden im Gegenzug gekürzt. Dies ist der Kern der Reform, die am vergangenen Dienstag mit 358 zu 126 Stimmen im Kongress verabschiedet wurde. Kritiker der Reform werfen der Regierung Lula vor, auf Kosten der Pensionskassen die maroden öffentlichen Haushalte Brasiliens sanieren zu wollen. Regierungsvertreter hingegen sehen in der Reform einen Schritt zu mehr Gerechtigkeit, bei der die Privilegien der öffentlichen Bediensteten leicht beschnitten werden, dafür aber auf der anderen Seite mehr Menschen Zugang zu den sozialen Versicherungssystemen haben werden. Die Reform sieht die teilweise Privatisierung der Rentenkasse vor. In Zukunft werden die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes damit auf ein Niveau der Beschäftigten des privaten Sektors herabgesenkt. Das bedeutet, dass in Zukunft lediglich eine Grundrente bis maximal 2400 Real, ca. 800 Euro aus den öffentlichen Pensionskassen bezogen werden kann. Eine zusätzliche Altersversorgung kann über private Rentenfonds erworben werden. Damit werden die Angestellten aus dem öffentlichen Dienst den Beschäftigten in der Privatwirtschaft gleichgestellt. Im Zuge der Abstimmung kam es in der Hauptstadt Brasilia zu massiven Protesten. Mehr als 50.000 Menschen zeigten ihre Ablehnung gegenüber der Reform und versuchten, den Kongress zu stürmen. Dabei kam es zu Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften. Mehrere Protestierende wurden verletzt. Ob das Gesetzesvorhaben umgesetzt wird, hängt von dem Abstimmungsverhalten der Senatoren in der zweiten brasilianischen Kammer ab. Das kann sich noch bis Oktober hinziehen.
Brasilien. Besetzer von VW-Gelände geben auf. Knapp drei Wochen nach der Besetzung eines Volkswagen-Geländes in Brasilien haben rund 8.000 Obdachlose das Grundstück am Donnerstag wieder verlassen. Die Polizei hatte zuvor mit der Räumung gedroht. Nach den Angaben eines VW-Sprechers verließen die Protestierenden das Gelände ohne Zwischenfälle und friedlich. Die Besetzung, die von der Bewegung Arbeiter ohne Wohnung, MTST, organisiert worden war, wurde beendet, nachdem 500 Polizisten zur Durchsetzung eines Räumungsbeschlusses eintrafen. Einige Besetzer zündeten nach dem Aufmarsch der Polizei ihre provisorischen Hütten an. Berichte über Verletzte gab es jedoch nicht. Die Besetzer erklärten, sie hätten keine andere Möglichkeit gehabt, als zu gehen. Ich bin sicher, wenn wir Widerstand geleistet hätten, wäre es hier zu einem Massaker gekommen, sagte Camila Alves von der MTST. Zuvor hatten die Besetzerinnen und Besetzer wiederholt angekündigt, gegen einen Polizeieinsatz Widerstand leisten zu wollen. Erst vor einer Woche hatte die Polizei in der Innenstadt von São Paulo ein Hotel gestürmt, das ebenfalls von hunderten Obdachlosen besetzt war. Tausende weitere halten immer noch zwei leerstehende Mietshäuser in der brasilianischen Hauptstadt besetzt. Eine weitere Gruppe brasilianischer Obdachloser hat ihre Aktionen gegen Landbesitzer unterdessen verstärkt. Rund ein Fünftel der 170 Millionen Einwohner Brasiliens besitzen 90% des Landes. Den ärmsten 40% der Bevölkerung steht dagegen nur 1% zur Verfügung.
Mexiko. Wieder wurde eine Menschenrechtsaktivistin und Anwältin ermordet. Griselda Teresa Tirado, die bekannteste Menschenrechtsaktivistin und Anwältin der Totonacken und Nahuas in der Sierra Norte im Bundesstaat Puebla, wurde am Morgen des 6. August auf offener Straße erschossen. Laut der indigenen Organisation Organización Independiente Totonaca, OIT, welche Tirado mitbegründet hatte, werden als Tätergruppen Mestizen, die der Partei der institutionalisierten Revolution PRI nahestehen, verdächtigt. Die PRI regierte Mexiko von 1929 bis 2000. Dies wäre der zweite politisch motivierte Mord an einer Rechtsanwältin während der Präsidentschaft von Vicente Fox, Führer der konservativen Partei PAN. Im Jahr 2001 wurde Digna Ochoa von zwei Kugeln tödlich getroffen in ihrem Büro aufgefunden. Der Untersuchungsbericht der Polizei, der behauptet, Ochoa habe Selbstmord begangen, klingt laut Menschenrechtsorganisation nicht überzeugend. Edmundo Barrios, ein weiterer Vertreter der OIT, interpretierte den Mord an Tirado als einen Teil der Repression gegen die Totonacken, die dabei sind, sich unabhängig von den regionalen Kaziken zu machen.
Kolumbien. Sin defensa no hay justicia. Ohne Verteidigung gibt es keine Gerechtigkeit. In Kolumbien haben es Rechtsanwälte besonders schwer. Sie sind nicht nur Opfer der Kriegsbedingungen, die sich seit Anfang des Aufstandsbekämpfungsplanes Plan Colombia verschärft haben, und der angespannten und polarisierten Lage, die das Land seit Jahrzehnten geißelt, sie sind auch schutzlos gegen die Gewalt, denn sie haben keine Anwaltskammer, die sie offiziell vertritt. Nun haben einige kolumbianische Rechtsanwaltsverbände die Kampagne Campaña Nacional e Internacional por el Ejercicio del Derecho y el Acceso a la Justicia en Colombia, nationale und internationale Kampagne für die Verteidigung der Gesetze und für den Zugang zur Justiz in Kolumbien ausgerufen. Ziel der Kampagne ist es, die nationale und internationale Öffentlichkeit für die Unterstützung der kolumbianischen Rechtsanwälte zu sensibilisieren.
Die Kampagne, die seit dem 15. Juli für 6 Monate läuft, wird in Europa von der französischen Sektion von Anwälte ohne Grenzen, ASF, geleitet und unter anderem von der Internationalen Arbeitsorganisation Amnesty International und Human Rights Watch unterstützt. In Deutschland tut dies unter anderem die Berliner Anwaltskammer. Laut dem Aufruf der Kampagne werden kolumbianische Anwälte, besonders Strafverteidiger, ermordet, bedroht oder verschwinden spurlos. Ihnen wird der Zugang zu ihren Mandanten in Untersuchungshaft verweigert, besonders dann, wenn ihre Prozesse vor militärischen Strafgerichten laufen. Die Behörden, die Mitglieder der Streitkräfte und besonders die Medien missachten und verkennen oft die Grundprinzipien der Rolle der Rechtsanwälte, die 1990 in Havanna vom zuständigen Kongress der UNO verabschiedet wurden. In den Grundprinzipien werden unter anderem die Funktion der Anwälte und die Pflicht des Staates, Bedingungen zu schaffen, damit jene ihre Arbeit effektiv ausüben können, festgehalten.
Als Beispiel wird der Paragraph 18 genannt, der festschreibt, dass der Rechtsanwalt nicht mit den Fällen verwechselt werden soll, die er verteidigt. Die Missachtung dieser Funktion erzeugt eine absolute Unsicherheit, die insbesondere in Kolumbien dazu führt, den Oppositionsgruppen wie zum Beispiel Gewerkschaften Zugang zu einem Rechtsanwalt enorm zu erschweren, in manchen Fällen sogar unmöglich machen.
Im Falle, dass Sie Menschen verteidigen, die beschuldigt werden, einer Widerstandsorganisation anzugehören, werden Sie selbst der Begehung verschiedener Delikte angeklagt. Dies geschah zum Beispiel Ricardo Bayron Gongora, gegen den 1997 Ermittlungen wegen Rebellion in Medellin liefen. Und wenn Sie dann freigelassen oder für nicht schuldig erklärt werden, werden Sie oft Opfern von Vertragskiller oder Todesschwadronen. Unter einer solchen Entwicklung wundert es nicht, wenn ganze Gruppen von Menschen schutzlos der kolumbianischen Klassenjustiz ausgeliefert sind.
Die Gefahren, welche die Anwälte bedrohen, hat die Interamerikanische Menschenrechtskommission bewogen, für viele kolumbianische Anwälte Schutzmaßnahmen zu beantragen. Der Bericht von ASF betont die Wichtigkeit der Anwälte, welche oft die wortwörtlich letzte Verteidigungsinstanz in sehr konfliktreichen und exponierten Regionen sind. Die Interamerikanische Menschenrechtskommission hat diese Situation in einem Brief an den Präsidenten Álvaro Uribe Vélez erörtert. Um die Ziele der Kampagne in Europa zu verwirklichen, werden Kommuniqués herausgegeben, Veranstaltungen organisiert, Debatten unter Einladung von Vertretern der kolumbianischen Regierung geführt. In Kolumbien werden eine Beobachtergruppe eingerichtet und Aufklärungskarawanen durch das Land geschickt. Weiter soll Nunca Más, eine Publikation über die ermordete Anwälte, verlegt werden und ein Frühwarnnetz entstehen, der die Gefahren für die Anwälte in Kolumbien abwehren helfen soll.
Onda wird weiter in Onda Info und in einzelnen Beiträgen über die Kampagne informieren, die unter dem Motto läuft: Sin defensa no hay justicia. Ohne Verteidigung gibt es keine Gerechtigkeit.
Für Onda Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALED und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.